Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, es ist ein sehr besonderes Gespräch, was wir heute haben, weil wir gleich über Michael Ende Momo sprechen werden. Und wie ich eben erfahren habe, ist dieses Buch vor 50 Jahren erschienen. Doch dazu gleich mehr. Mein Name ist Markus Peters, ich bin Begründer der Arztpraxis Herztherapie Nord und der Online-Akademie der Herzerklärer. Mir geht es um die ganzheitliche Herzgesundheit, das heißt auch um die körperliche, seelische und spirituelle Ebene. Und heute wird es, denke ich, besonders um die seelische und die spirituelle Ebene des Herzens gehen. Und ja, bleibe dran, es ist ein sehr spannendes, sehr schönes Thema, das mich gerade sehr bewegt hat. Ich kenne dieses Buch aus meiner Jugendzeit und habe es jetzt bestimmt 35 Jahre lang nicht mehr in der Hand gehalten. Anlass, weshalb wir dieses Gespräch führen, ist, dass Frau Schad den Online-Kongress besucht hat und hier sehr bewegt und berührt war, wie viele andere Menschen auch, von dem Gespräch mit Christa Bollert, wo wir über ein Märchen gesprochen haben. Interessanterweise ist das der Beitrag, der am meisten Resonanz hervorgerufen hat, mit Frau Bollert zusammen. Und jetzt sitzen wir beide hier. Und darüber kamen wir ins Gespräch im Rahmen der Sprechstunde. Und dann fragte mich Frau Schad, sagen Sie mal, Herr Peters, wissen Sie eigentlich das und das zu Momo? Und dann sagte ich, Momo? Ja, Momo kenne ich, habe ich vor 35, 40 Jahren gelesen. Das, was Sie jetzt genau meinen, das weiß ich nicht. Und darüber wollen wir ins Gespräch kommen, weil es sich wirklich lohnt. Erzählen Sie mal ein paar Takte zu sich selber.
Ja, ich bin eine Lesende, würde ich sagen. Ich lese seitdem ich denken kann. Christa Wolf hat ja mal gesagt, ich ohne Bücher bin nicht ich. Und so ein bisschen ist es bei mir auch so. Und ich habe eben angefangen mit Märchen oder eben wie Momo ist ja ein Märchenroman, sie selber zu lesen. Und dann aber im Rahmen meiner Familie, ich habe 5 Kinder und immer viel, viel vorgelesen. Und auch im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit, also ich bin Lehrerin an einem Gymnasium gewesen bis zum Sommer und später dann noch in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und habe Texte gesucht, die jungen Erwachsenen helfen, den Sinn des Lebens zu finden und sich selbst zu finden. Und da gehörte dieser Auszug aus Momo dazu. Ich finde, es ist ein ganz kostbarer Text, über den man viel nachdenken kann. Und jedes Mal, wenn ich ihn wieder lese, entdecke ich etwas Neues.
Ja. Ja. Das ist ja das Schöne an guter Literatur, dass sie diese vielen verschiedenen Ebenen hat und immer wieder neu die Seele ernähren kann.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und auch in jedem Alter. Also ein Kind wird einen Text, ein Märchen oder eben auch diesen Roman anders lesen oder hören als ein Erwachsener.
Ja. Ja. Ja, da mit Sicherheit die meisten der Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt nicht wissen, von welcher Stelle wir genau sprechen. Ich muss auch zugeben, ich kannte jetzt so im Detail Momo auch nicht mehr nach 35, 40 Jahren. Haben wir beschlossen, dass wir es einmal vorlesen, wechselseitig. Aber genau, die sagten ja eben noch, dass dieses Buch ist vor genau 50 Jahren erschienen.
Ja, 73.
1973, ja. Also insofern ist das auch eine, ja, wie nennt man das? Eine Ehrerbietung an Michael Ende.
Auf jeden Fall. Also ein ganz großer Autor, der zwar gesagt hat, er schreibt Kinder- und Jugendbücher, aber ich finde, sie enthalten ganz viel Weisheit. Also er stellt einfach die wesentlichen Fragen der Zeit. Und hier geht es darum, um die Zeit. Was ist das Geheimnis der Zeit bei Momo? Ich finde ja auch faszinierend in der unendlichen Geschichte, da geht es darum, was ist der Sinn unseres Lebens? Wozu sind wir eigentlich da? Und mein spezielles Lieblingsbuch ist ja Lukas, der Lokomotivführer.
Ja.
Da geht es darum, was machen wir mit dem Bösen?
Ja.
Und ich finde, er findet auf alle drei Themen ganz immer noch aktuelle, neue Antworten.
Mhm. Ja. Gut.
Ja, dann fange ich mal an. Vielleicht muss man ein bisschen erzählen, also um diesen Textausschnitt zu verstehen.
Ja, genau.
Also Momo ist ja ein Mädchen, was allein lebt und sich dadurch auszeichnet, dass sie besonders gut zuhören kann. Also sie kann so gut zuhören, dass die Menschen auf einmal ganz kluge Gedanken bekommen, dass Feinde wieder Freunde werden, dass zum Beispiel ein Kanarienvogel, der eingesperrt ist und nicht mehr singt, auf einmal anfängt zu singen. Also eine ganz besondere Fähigkeit, die in unserer Zeit fehlt. Und da können wir viel von diesem kleinen Mädchen lernen, was in ein Kinderheim gesteckt werden soll, aber die Umgebung dazu bringt, dass alle zu ihr kommen und sie versorgen, sozusagen das ganze Dorf. Es ist in einer Stadt, aber alle, die in der Umgebung leben. Und sie kommt dann damit einer bösen Macht in die Quere. Das sind die grauen Herren, die den Menschen die Zeit stehlen wollen. Momo ist eine, die schenkt Zeit. Sie ist so Gegenpart zu den grauen Herren, die wir alle kennen in der jetzigen Zeit, die Zeit rauben. Und irgendwann spitzt sich die Lage so zu, dass Momo fliehen muss. Und sie wird von, das finde ich auch so eine schöne Figur, von Cassiopeia, das ist die Schildkröte von Stimmt. Meister Hora,
ja.
Die ganz langsam geht, aber gerade dadurch es schafft, Momo sicher zu dem Herrscher der Zeit, Meister Hora, zu leiten. Und da ist Momo sicher vor diesen grauen Herren. Und in dieser Situation spielt diese Textstelle. Also Meister Hora hat Momo gerade empfangen und sie unterhalten sich über die Geheimnisse der Zeit und er fragt sie...
Und Horus heißt die Stunde.
Genau. Und er heißt also, er heißt auch Secundus Minutius Hora.
Ah ja.
Also alle kleinen Zeitabschnitte, die wir kennen, sind in diesem Namen versteckt. Genau. Möchtest du sehen, wo die Zeit herkommt? Fragt Meister Hora Momo. Ja, flüsterte sie. Ich werde dich hinführen, sagte Meister Hora. Aber an jenem Ort muss man schweigen. Man darf nichts fragen und nichts sagen. Versprichst du mir das? Momo nickte stumm. Da beugte Meister Hora sich zu ihr herunter, hob sie hoch und nahm sie fest in seine Arme. Er schien ihr auf einmal sehr groß und unaussprechlich alt. Aber nicht so wie ein alter Mann, sondern wie ein uralter Baum oder wie ein Felsenberg. Dann deckte er ihr mit der Hand die Augen zu und es fühlte sich an wie leichter, kühler Schnee, der auf ihr Gesicht fiel. Momo war es, als ob Meister Hora mit ihr durch einen langen, dunklen Gang schritte. Aber sie fühlte sich geborgen und hatte keine Angst. Anfangs meinte sie, das Pochen ihres eigenen Herzens zu hören. Aber dann schien es mehr und mehr, als sei es in Wirklichkeit der Widerhall von Meister Horas Schritten. Es war ein langer Weg, aber schließlich setzte er Momo ab. Sein Gesicht war nahe vor dem ihren. Er blickte sie groß an und hatte den Finger an die Lippen gelegt. Dann richtete er sich auf und trat zurück. Goldene Dämmerung umgab sie. Nach und nach erkannte Momo, dass sie unter einer gewaltigen, vollkommen runden Kuppel stand, die ihr so groß schien wie das ganze Himmelsgewölbe. Und diese riesige Kuppel war aus reinstem Gold. Hoch oben in der Mitte war eine kreisrunde Öffnung, durch die eine Säule von Licht senkrecht herniederfiel auf einen ebenso kreisrunden Teich, dessen schwarzes Wasser glatt und reglos lag, wie ein dunkler Spiegel. Dicht über dem Wasser funkelte etwas in der Lichtsäule wie ein heller Stern. Er bewegte sich mit majestätischer Langsamkeit dahin und Momo erkannte ein ungeheures Pendel, welches über dem schwarzen Spiegel hin und zurück schwang. Aber es war nirgends aufgehängt. Es schwebte und schien ohne Schwere zu sein. Als das Sternenpendel sich nun langsam immer mehr dem Rande des Teiches näherte, tauchte dort aus dem dunklen Wasser eine große Blütenknospe auf. Je näher das Pendel kam, desto weiter öffnete sie sich, bis sie schließlich voll erblüht auf dem Wasserspiegel lag. Es war eine Blüte von solcher Herrlichkeit, wie Momo noch nie zuvor eine gesehen hatte. Sie schien aus nichts als leuchtenden Farben zu bestehen. Momo hatte nie geahnt, dass es diese Farben überhaupt gab. Das Sternenpendel hielt eine Weile über der Blüte an und Momo versank ganz und gar in den Anblick und vergaß alles um sich her. Der Duft allein schien ihr wie etwas, wonach sie sich immer gesehnt hatte, ohne zu wissen, was es war. Doch dann schwang das Pendel langsam, langsam wieder zurück. Und während es sich ganz allmählich entfernte, gewahrte Momo zu ihrer Bestürzung, dass die herrliche Blüte anfing zu verwelken. Ein Blatt nach dem anderen löste sich und versank in der dunklen Tiefe. Momo empfand es so schmerzlich, als ob etwas Unwiederbringliches für immer von ihr fortginge. Als das Pendel über der Mitte des schwarzen Teiches angekommen war, hatte die herrliche Blüte sich vollkommen aufgelöst. Gleichzeitig aber begann, auf der gegenüberliegenden Seite eine Knospe aus dem dunklen Wasser aufzusteigen, und als das Pendel sich dieser nun langsam näherte, sah Momo, dass es eine noch viel herrlichere Blüte war, die da aufzubrechen begann. Das Kind ging um den Teich herum, um sie aus der Nähe zu betrachten. Sie war ganz und gar anders als die vorhergehende Blüte. Auch ihre Farben hatte Momo noch nie zuvor gesehen, aber es schien ihr, als sei diese hier noch viel reicher und kostbarer. Sie duftete ganz anders, viel herrlicher, und je länger Momo sie betrachtete, umso mehr wundervolle Einzelheiten entdeckte sie. Aber wieder kehrte das Sternenpendel um, und die Herrlichkeit verging und löste sich auf und versank, Blatt für Blatt, in den unergründlichen Tiefen des schwarzen Teiches. Langsam, langsam wanderte das Pendel zurück auf die Gegenseite. Aber es erreichte nun nicht mehr dieselbe Stelle wie vorher, sondern es war um ein kleines Stück weiter gewandert. Und dort, einen Schritt neben der ersten Stelle, begann abermals eine Knospe aufzusteigen und sich allmählich zu entfalten. Diese Blüte war nun die allerschönste, wie es Momo schien. Dies war die Blüte aller Blüten, ein einziges Wunder. Momo hätte am liebsten laut geweint, als sie sehen musste, dass auch diese Vollkommenheit anfing hinzuwelken und in den dunklen Tiefen zu versinken. Aber sie erinnerte sich an das Versprechen, das sie Meister Hora gegeben hatte, und schwieg still. Auch auf der Gegenseite war das Pendel nun einen Schritt weiter gewandert und eine neue Blume stieg aus den dunklen Wassern auf.
Allmählich begriff Momo, dass jede neue Blume immer ganz anders war als alle vorherigen und dass ihr jeweils diejenige, die gerade blühte, die allerschönste zu sein schien. Immer rund um den Teich wandernd schaute sie zu, wie Blüte um Blüte entstand und wieder verging. Und es war ihr, als könne sie dieses Schauspiels niemals müde werden. Aber nach und nach wurde sie gewahr, dass hier immerwährend noch etwas anderes vorging, etwas, das sie bisher nicht bemerkt hatte. Die Lichtsäule, die aus der Mitte der Kuppel herniederstrahlte, war nicht nur zu sehen, Momo begann sie nun auch zu hören. Anfangs war es wie ein Rauschen, so wie ein von Wind, den man fern in den Wipfeln der Bäume hörte. Aber dann wurde das Brausen mächtiger, bis es dem eines Wasserfalls glich oder dem Donnern der Meereswogen gegen eine Felsenküste. Und Momo vernahm immer deutlicher, dass dieses Tosen aus unzähligen Klängen bestand, die sich untereinander ständig neu ordneten, sich wandelten und immerfort andere Harmonien bildeten. Es war Musik, und war doch zugleich etwas ganz anderes. Und plötzlich erkannte Momo sie wieder. Es war diese Musik, die sie manchmal leise und wie von fern gehört hatte, wenn sie unter dem funkelnden Sternenhimmel der Stille lauschte. Aber nun wurden die Klänge immer klarer und strahlender. Momo ahnte, dass dieses klingende Licht es war, das jede der Blüte in anderer, jede in einmaliger und unwiederholbarer Gestalt aus den Tiefen des dunklen Wassers hervorrief und bildete. Je länger sie zuhörte, desto deutlicher konnte sie einzelne Stimmen unterscheiden. Aber es waren keine menschlichen Stimmen, sondern es klang, als ob Gold und Silber und alle anderen Metalle sangen. Und dann tauchten gleichsam dahinter Stimmen ganz anderer Art auf, Stimmen aus undenkbaren Fernen und von unbeschreibbarer Mächtigkeit. Immer deutlicher wurden sie, so dass Momo nun nach und nach Worte hörte. Worte einer Sprache, die sie so noch nie vernommen hatte und die sie doch verstand. Es waren Sonne und Mond und die Planeten und alle Sterne, die ihre eigenen, ihre wirklichen Namen offenbarten. Und in diesen Namen lag beschlossen, was sie tun und was sie alle zusammenwirken, um jede einzelne dieser Stundenblumen entstehen und wieder vergehen zu lassen. Und auf einmal begriff Momo, dass alle diese Worte an sie gerichtet waren. Die ganze Welt bis hinaus zu den fernsten Sternen waren ihr zugewandt, wie ein einziges, unausdenkbar großes Gesicht, das sie anblickte und zu ihr redete. Und es überkam sie etwas, das größer war als Angst. In diesem Augenblick sah sie Meister Hora, der ihr schweigend mit der Hand winkte. Sie stürzte auf ihn zu, er nahm sie auf den Arm und verbarg ihr Gesicht in seiner Brust. Wieder legten sich seine Hände schneeleise auf ihre Augen und es wurde dunkel und still und sie fühlte sich geborgen. Er ging mit ihr den langen Gang zurück. Als sie wieder in dem kleinen Zimmer zwischen den Uhren waren, bettete er sie auf das zierliche Sofa. »Meister Hora«, flüsterte Momo, »ich habe nie gewusst, dass die Zeit aller Menschen so...« Sie suchte nach dem richtigen Wort und konnte es nicht finden. »So groß ist«, sagte sie schließlich. »Was du gesehen und gehört hast, Momo«, antwortete Meister Hora, »das war nicht die Zeit aller Menschen. Es war nur deine Zeit. In jedem Menschen gibt es diesen Ort, an dem du eben warst. Aber dorthin kommen kann nur, wer sich von mir tragen lässt. Und mit gewöhnlichen Augen kann man ihn nicht sehen.« »Aber wo war ich denn?« »In deinem eigenen Herzen«, sagte Meister Hora und strich ihr sanft über ihr struppiges Haar.
Ja.
Ja.
Muss man erstmal ein bisschen durchatmen. Hat so einen besonderen Text. Ja. Sie ist in ihrem eigenen Herzen, woher die Zeit kommt. Jede einzelne Stunde stammt von dort. Genau, und gleichzeitig ist das Herz die Verbindung zu etwas ganz Großem. Also, ich würde sagen, geistige Welt. Genau, und sie vernimmt eben die Stimmen derer von Sonne, Mond und den Planeten, die zu ihr sprechen. Mhm.
Pff, Genau, es hat so dieses Erhabene des Weltalls, ne? Ja. In dieser Schilderung auch, dass eben das Pendel nicht wieder an den gleichen Ort zurückkommt, sondern in diesem immerwährenden Wechsel und trotzdem in der Verlässlichkeit. Mir ging das gerade jetzt während der Corona-Zeit, so vor allen Dingen 2021, wo ich, ja vor allen Dingen 2021, wo ich ja wirklich auch oft an dem Zustand dieser Welt verzweifelte und mich fragte, sag mal, ticken die Menschen noch ganz sauber? Und ich dann häufig im Winter unterm Sternenhimmel stand, der mir seit Kindertagen vertraut ist. Und ja, ich dann so innerlich das Gefühl hatte, so okay, die Sterne und die Planeten sind da oben am Himmel, egal welchen Quatsch wir hier machen auf der Erde.
Ja. Also, ich habe diesen Text ja manchmal Jugendlichen vorgelesen in der Psychiatrie, die nicht mehr leben wollten oder eben in einer Krise steckten und konnte da beobachten, dass, ohne dass wir viel darüber gesprochen hätten, dass das eine heilsame Wirkung hatte und dass sie auf einmal wieder wussten, also ich denke, es weiß eigentlich jeder Mensch, aber es geht verloren oft oder wird vergessen, dass sie etwas ganz Besonderes sind, etwas Einzigartiges. Also es ist ja oft so, in dieser ja, schnelllebigen Zeit bekommt man das Gefühl, es ist eigentlich ganz egal, was ich jetzt mache, ich kann gar nichts bewirken, mein Leben ist eigentlich ganz unwichtig. Und hier wird ja doch vermittelt, jeder Mensch ist etwas ganz, ganz Besonderes und jede einzelne Stunde, die wir erleben, ist einfach wunderbar und ein Geschenk. Ja. Und wir sollten sie nicht nutzlos vertun, sondern das damit anfangen, was ja unsere Aufgabe ist oder was uns bestimmt ist. Und ja, das kann man sich selber nicht oft genug sagen und auch Kindern und Jugendlichen. Gerade jetzt, wo es alles so beliebig und so, jeder kann ersetzt werden, genau, hat man ja so den Eindruck. Aber so ist es eben ganz und gar nicht. Ja.
Und jede Stunde ist was Besonderes.
Mhm. Ja.
Ja.
Und diese Trauer, also dieser schwarze Teich, ist in meinen Augen die Erinnerung oder die Vergangenheit, in der die Stundenblumen versinken. Und Momo möchte ja fast jedes Mal weinen, wenn sie sieht, wie eine Blume ihre Blätter verliert. Aber sie ist nicht verloren, sie ist in ihrem Herzen noch da, in diesem dunklen Teich der Erinnerung. Und sie muss versinken, damit etwas Neues entstehen kann. Also dieses, wir müssen vergessen oder um etwas Neues anfangen zu können.
Da darf ich meinen beliebten Goethe zitieren.
Ja, immer.
Der Tod ist der Kunstgriff der Natur, um neues Leben zu erschaffen.
Ja, und wir müssen alle aus dem Fluss Lethe trinken, um zu vergessen. Sonst, das könnten wir nicht aushalten. Also mehrere Leben hintereinander zu leben und wissend, was vorher war, das geht einfach nicht.
Ja.
Und so ist es so, jedenfalls nach diesem Text, mit jeder einzelnen Stunde, die vergeht.
Ja. Was mich auch nochmal so berührt hat, ist der goldene Himmel. Also die goldene Farbe hat jetzt aus alchemistischer Sicht einen ganz klaren Bezug zur Sonne. Und damit schlussendlich auch zum Christusbewusstsein. Das war ja auch Thema gewesen im Online-Kongress. Und eben auch Anfang und Ende in Christus.
Ja, kurz vorher unterhält sich Momo mit Meister Hora über die Zeit und sie denkt erst, er ist Gott. Und da sagt er, nein, er verwaltet nur die Zeit und er handelt im Auftrag. Also dann fragt sie, bist du der Tod? Darauf antwortet er nicht, aber er sagt, er ist der Verwalter der Zeit und das liegt ja nahe, dass er der Tod ist. Und wenn man diesen Text genauer anguckt, dann liest es sich wie ein nahtodes Erlebnis. Also er trägt sie durch einen dunklen Gang und sie kommen in eine Helligkeit, in ein goldstrahlendes Licht, ein Christuslicht, und sie erlebt, dass auf einmal das ganze Weltall zu ihr spricht und sich wie ein Gesicht zu ihr wendet.
Und klingt.
Und klingt und duftet. Also ja, alle Sinne werden angesprochen, genau. Ja.
Und, so sozusagen die Weltenharmonie auch im Sinne von Kepler.
Ja, genau.
Ja.
Ja, ja, das. Und sie hatte eben, sie kann eigentlich an diesen Ort auch nur gelangen, weil sie schon der Stille gelauscht hat. Das sagt Meister Hora ja auch zu ihr. Und in der Stille hat sie ganz leise diesen Sternengesang gehört und hat eine Ahnung davon, ja, wie, ja, um Goethe zu sagen, wie die Welt zusammen, was die Welt zusammenhält, genau. Und deswegen kann sie in ihr eigenes Herz gelangen. Mhm. Und sie möchte ja gerne diese Erkenntnis ihren Freunden weitergeben. Und Meister Hora sagt, das geht jetzt noch nicht, das braucht Zeit. Und sie schläft dann bei ihm einen ganzen Sonnenkreislauf lang, also ein Jahr.
Ein Jahr, okay.
Und in dieser Zeit verändert sich die Welt und dann kommt sie zurück, gereift, wie sie dann ist. Und man kann die Welt verändern mit Hilfe ihrer Freunde und diese grauen Herren besiegen. Aber dieses Schlafen oder dieses, ja, in den Tod gehen eine Zeit lang, aber wiederkommen, das ist die Voraussetzung dafür, dass sie diese Kraft hat, um das Böse zu besiegen. Mhm.
Ja, was ich da vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass im Herzen, das habe ich ja auch durch Reinhard Friedel gelernt, den man hier auf YouTube auch erleben kann, vor einigen Wochen gibt es hier in diesem Kanal auch ein Interview mit ihm, beziehungsweise in dem Online-Kongress. Und Reinhard Friedel machte mich mal darauf aufmerksam, dass es im Herzen zwei Todesmomente gibt, im Herzzyklus. Und zwar der eine Todesmoment, der war mir auch schon vorher klar gewesen, das ist, wenn das Herz in der maximalen Kontraktion ist, dann werden die kleinen Gefäße im Grunde wie ausgewrungen. Dann ist da kein Blut mehr drin. Und das heißt auch keine Nährstoffversorgung mehr, keine Sauerstoffversorgung mehr und so weiter. Und wenn dieser Zustand anhalten würde, dann würde das Herz sterben. Und das ist auch der Grund, weshalb das Herz nicht zum Krampf fähig ist. Also wenn wir am Herzen genauso einen Krampf kriegen würden wie in der Wade, dann wäre das das Ende unseres Lebens. Ja, das würden wir nicht überleben. Und da, ich denke, jeder auch, der dieses Video sieht, jeder Mensch erlebt, gerade in der Jugendzeit hat man auch mal Muskelkrämpfe im Rahmen vom Sport und so weiter. Und das wäre sofort tödlich. Das ist der eine Todesmoment. Und der andere, darauf machte mich eben Reinhard Friedel als Herzchirurg aufmerksam. Er sagte, weißt du, Markus, dann kommt das Herz in die Diastole. Und jetzt ist die Frage, beginnt eine neue Systole? Und irgendwann kommt eben keine nächste Systole. Und dann beginnt die große Transformation, nämlich der Weg durch die Pforte des Todes hindurch, sodass eben sozusagen immer am Ende der Diastole sich eigentlich in jedem Herzschlag die Frage stellt, geht das Leben weiter? Ja, das sind sozusagen die beiden Todesmomente. Und das ist ja so.
In dem Text sind es ja die Momente, in denen die eine Blüte.
Genau.
verwelkt und die andere noch nicht ganz da ist,
ja,
also als Knospe sich hebt.
Ja.
Also das ist ein wunderbares Bild,
genau,
dafür.
Genau, dieses Pendel. Ne? Mhm. Genau. Ja. Ja, und das ist eben auch, das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle betonen, nicht? Es ist ja, also für mein Dafürhalten haben wir in unserer, vor allem in unserer westlichen Zivilisation, den Tod verbannt, haben ihn nicht integriert in das Leben, nicht integriert in unsere Kultur hinein, sondern wir schieben das ab. Und das schafft uns eine Menge Probleme. Das wollen wir jetzt hier nicht im Detail vertiefen, aber vielleicht mal so weit. Der Durchgang durch den Tod, und es heißt ja zum Beispiel auch, der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Das heißt, jede Nacht habe ich ja sozusagen meine Todesbegegnung, oder in jedem Schlaf, auch wenn ich nur 5 Minuten schlafe, ist auch das eine kleine Berührung mit dem Tod, sprich mit der Unendlichkeit des Seins. Und mit dieser planetarischen Sternenwelt, die hier auch angedeutet wird.
An einer Textstelle kurz davor fragt Momo, was passiert, wenn die Zeit aufhört. Und dann sagt Meister Hora, dann gehst du durch das Silbertor, durch das du gekommen bist, wieder zurück. Und alle Stunden deines Lebens tauchen nochmal vor dir auf. Das ist ja auch was von Sterben dann manchmal berichtet,
ja,
wird, dass sie so ein, wie in einem Film ihr Leben nochmal vor Augen haben. Und dann wirst du ein Ton in dieser Musik, die du heute gehört hast. Das sagt Michael Ende dazu. Das ist etwas, vor dem man keine Angst haben muss.
Nee.
Ja.
Ja, mal so weit.
Ein tröstender Text auf jeden Fall.
Ja. Ein Text, der durch die Beschäftigung mit der Endlichkeit des Seins, mit dem Tod schlussendlich auch Hoffnung gibt.
Ja.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mich auf diesen Text aufmerksam gemacht haben. Und eben kurz bevor wir die Kamera angemacht haben, sagten Sie ja noch was anderes Interessantes. Also Lukas, der Lokomotivführer, ist für mich ein Lehrbuch der Psychoonkologie. Das wollen wir jetzt mal nicht weiter vertiefen, ja. Aber ganz, ganz wichtig im Bereich Psychoonkologie. Da sagten Sie ja eben, das ist auch mein Empfinden, da geht es um die Auseinandersetzung mit dem Bösen,
ja,
nochmal auf andere Art und Weise als hier mit den grauen Herren. Und dann die unendliche Geschichte, das Buch habe ich ja nie geschafft zu lesen. Das war mir immer zu groß als Kind. Ich glaube, jetzt klopfe ich es mir nochmal vor.
Das wollte ich gerade sagen. Ja, da geht es um den Sinn des Lebens.
Um den Sinn des Lebens, ja.
Das ist ja, tu, was du willst, steht da auf dem Buchdeckel, aber das erstmal rauszufinden, was will ich eigentlich? Das ist der lange Weg, den die Hauptperson mit dem Leser gemeinsam geht. Ganz spannend.
Ja, und das ist eine zentrale Frage der Gegenwart.
Ja, auf jeden Fall.
Mit ganz, ganz vielen Patienten arbeite ich an genau diesem Thema. Was willst du eigentlich hier auf der Erde?
Dann sollten Sie das Buch
verlegen. Jetzt legen Sie nochmal.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, gerne.